ein sehr einschneidendes Erlebnis. In der dritten Nacht, als du da unten warst, bin ich nachts aufgewacht. Panik. Ich habe einen Altar gesehen und an dem sind die Kerzen verlöscht. Und irgendwie wusste ich, da ist jetzt was passiert. Ich war mir absolut sicher, dass irgendwas mit dir ist. Aber ich habe gedacht, ich kann doch nicht da unten in der Kinderklinik anrufen und fragen, die erklären mich ja für verrückt. Und dann habe ich in meiner Verzweiflung angefangen zu beten. Ich habe vorher auch gebetet, aber nie so mit dieser inneren Kraft und Bitte um Hilfe. Und habe dann an Worte meiner Mutter gedacht, die Mutter Gottes hilft immer, und habe ganz intensiv zu Maria gebetet. Frühzeitig bin ich dann zum Arzt und habe gesagt, was ist los? Es ist mir peinlich, aber ich hatte so einen schlimmen Traum. Und er war sehr aufmerksam. Wieso? Was haben Sie denn geträumt? Wann haben Sie denn geträumt? Und okay. An der Fragestellung habe ich schon gemerkt, hoppla, da war irgendwas. Und dann hatte er mir auch gesagt, was genau um die Zeit, ja sehr interessant, da erschrecken Sie nicht, es ist alles wieder in Ordnung, aber um die Zeit hatte Ihr Kind einen Herzstillstand. Und das Eigenartige an der Situation, wir haben dann später auch mit der Kinderschwester gesprochen, die hatte gerade frei, konnte sich in ihrem Schwesterzimmer ausruhen. Und da sagte sie dann hinterher, sie hatte das Gefühl, da kommt jemand, nimmt sie an der Hand und führt sie ganz gezielt an dein Bett. Und da hat sie gemerkt, dass du schon blau warst, hat sofort einen Arzt gerufen, haben reanimiert und da bist du quasi an Erbrochenem erstickt. Und ja, das hat mich halt gelehrt, dass Beten Kraft des Glaubens
Wunder bewirken kann. Fröhlich ohne Reue mit Klaus Geißendörfer.
Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich meine Mutter, Christine. Hallo Mama, wie geht's dir?
Hallo Klaus, mir geht's gut. Überhaupt, wenn du da bist, freue ich mich drüber.
Schön.
Geht's mir immer gut.
Ich freue mich, dass du heute als Gast bei mir im Podcast bist. Wir sitzen gerade zu Hause auf unserer Couch und ja, sitzen ganz bequem nebeneinander und machen unsere Aufnahme. Und vielleicht kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Meine Mutter war jahrelang sehr aktiv in der Gemeinde, in Reichenberg, in Bayern, in der Kirchengemeinde. Sie war, was warst du, Pfarrer?
Ich habe angefangen mit der Bücherei, die Bibliothek habe ich übernommen, als ich schwanger mit dir war.
Genau.
Dann bin ich da reingewachsen, dann kam Erstkommunionkatechese, dann kam die Ministrantenbetreuung dazu, Pfarrgemeinderat und viele andere Dienste Jahrzehnte.
Genau. Und ja, wir reden über die Erfahrung von uns beiden, glaube ich, als Familie, aber auch unsere Erfahrung mit Gott und wie sich das Bild von Gott, der Glaube, Katholizismus in den letzten 41 Jahren vielleicht, ich bin es 41, verändert hat. Und wir möchten uns natürlich wie immer in diesem Podcast auf die positiven Dinge konzentrieren und auch so Richtung Persönlichkeitsentwicklung, wie ich mich als Kind persönlich verändert habe und was ihr, die Zuhörer, davon lernen, hören und interessante Punkte mitnehmen können. In diesem Sinne, Mama, fang vielleicht doch mal von vorne an, wie du aufgewachsen bist, in welcher Zeit und wie das für dich so war.
Ja, Nachkriegszeit. Heute werden wir wieder daran erinnert mit dem Krieg in der Ukraine. Es war bei uns immer ein Thema, durch die Vertreibung, was Schlimmes passiert ist, den Einzelnen oder der ganzen, den Völkern.
Ja, wenn du Vertreibung meinst, das sage ich vielleicht kurz für die Zuhörer, meine Großeltern sind mütterlicher Seite seit aus Sudetendeutschland vertrieben worden, gell?
Jetzt stimmt, ja. Und das kommt eben jetzt wieder hoch, besonders bei der Erlebnisgeneration sind ja doch noch einige da.
Ja.
Die leiden schon sehr wieder neu.
Genau.
Ja, ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen. Da war eigentlich noch das Bild vom Gott, der straft. Wenn ein Gewitter war, da habe ich mich immer gefragt, was habe ich jetzt gerade angestellt? Warum schimpft der liebe Gott gerade mit mir?
Krass.
Das hat so die Mutter schon ein bisschen Grund gelegt in der Erziehung.
Ja.
Aber da sind wir nicht stecken geblieben, Gott sei Dank. Es hat sich verändert, dieses Bild.
Ja.
Das heißt, es war nicht leicht. Wir hatten ja am Anfang einen sehr konservativen Pfarrer in Reichenberg.
Genau.
Unter dem ihr zum Teil sehr gelitten habt.
Ja, mehr oder weniger.
Ja. Und Ich kam dann beruflich in eine Arbeit, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe mich dann für einen medizinischen Beruf entschlossen, war dann nach kurzer Zeit wegen des Unfalls einer Kollegin als leitende Angestellte für Jahre dort tätig und es hat mich sehr geprägt. Der Chef, der hatte hohe Erwartungen.
Ja.
Er hatte mir mehr zugetraut als ich mir selber.
Cool.
Aber er hat dann irgendwo ja, mein Selbstbewusstsein gestärkt und mir einen guten Weg ins Leben gezeigt.
Schön, du warst noch relativ jung, gell, wie du das gemacht hast.
Ja, ich glaube, ich war relativ jung, wie ich das dann über Nacht übernehmen musste. Ja.
Okay, war auch schon beeindruckend, ja, wie du das gemacht hast. Und ja, wie ging es dann weiter? Irgendwann?
Ja, das hat mich zwar ausgefüllt, aber ich habe gewusst, da fehlt noch was und habe mich auf Kinder gefreut. Die erste Schwangerschaft, das ging leider schief. Da hatte ich eine Fehlgeburt. Das war ein dramatisches und traumatisches Erlebnis. Und dann die zweite Schwangerschaft, das war dann der Klaus.
Ja.
Musste ich aber auch wieder monatelang liegen, um eine erneute Fehlgeburt zu vermeiden. Aber je weiter die Schwangerschaft dann fortgeschritten war, umso mehr hast du dich gefestigt.
Okay.
Und ich konnte dann auch wieder laufen. Ich kann mich an einen Spaziergang erinnern, so kurz vor der Entbindung, wo in mir Panik hochkam. Mein Gott, kann man in so eine Welt, wo so viel Schlimmes passiert, ein Kind setzen?
Aber das war so als Kontext 1980 wahrscheinlich.
Ja, es war 81. Dann schon mehr 81, kurz vor deiner Geburt.
Also ich bin am 14. März 81 geboren. Und was war da so in der Welt? Ich habe ja keine Ahnung, was da in der Welt war. Was
da war
Kriege.
Diese große Hungerskrise in Äthiopien. Es war eben, ja, der Ost-West-Konflikt war noch sehr stark da.
Okay.
Und eben, ja, diese Ängste, die irgendwo schon in uns drin gesteckt waren durch den Krieg. Und
ja.
Das war noch nicht so weit zurück, das Dritte Reich.
Okay.
Das hat schon irgendwo auch mit dazu beigetragen, dass gewisse Ängste einfach da waren.
Ja, aber ich glaube, es gibt heutzutage Leute haben auch Ängste vor anderen Themen, Umweltkatastrophen, dass es mit der Umwelt immer schlechter wird. Also ich glaube, das sind schon Parallelen bei Menschen, die dann eher Ängste haben vor vielen Sachen. Und teilweise war es ja auch so, dass es vom Glauben irgendwie ein bisschen mitgeholfen wurde, Angst zu haben von einem strafenden, bösen Gott. Und du hast vorhin gemeint mit dem Gewitter. Warum hast du da genau gemeint, Gott hat dich bestraft? Hat es dir jemand mal gesagt?
Oder? Ja, weil meine Mutter immer gesagt hat, wenn es gedonnert hat, was hast du denn wieder angestellt? Der liebe Gott schimpft.
Krass. Ja, das ist halt so, was man früher in der Erziehung gemacht hat, oder? Das war gang und gäbe in der Erziehung.
Gewissen Druck ausgeübt, dass man wieder besser gefolgt hat.
Krass. Okay.
Es war mehr die Mutter, der Vater hätte sowas nicht gemacht.
Ja, aber ich meine, die Mutter hat es ja auch von ihrer Mutter und von ihrem Priester gehört.
Das war mir immer bewusst, aber wenn ich noch sehr jung war,
ja.
Dass sie Kinder ihrer Erziehung und ihrer Zeit waren.
Genau.
Und dass das keine böse Absicht war, sondern ja. Dass man sich weiterentwickeln muss. Und das habe ich eigentlich auch angestrebt.
Ich finde, es zeigt auch von sehr, sehr großen Reife, die du hattest, schon in jungen Jahren so zurückblicken, dass du einfach den Leuten verzeihen hast. Weil ich kenne auch andere Leute, die verzeihen ihren Eltern nicht oder Leuten so, oh nee, die haben das so gemacht, die haben das so gemacht. Die sind einfach in ihrem Gefängnis, die sind so aufgewachsen in ihrem mentalen Gefängnis und kommen da auch nicht raus. Sie denken, das ist richtig, sie denken, das ist Gute tun für die Kinder und für die Familie, gell?
Ja, aber letztendlich, muss ich sagen, hatte ich eine sehr gute Kindheit.
Ja.
Ich bin respektiert und geachtet worden, nicht so gefördert, wie man das heute mit Kindern macht. Da waren auch die finanziellen Mittel überhaupt noch nicht so vorhanden. Jetzt jedes Kind zum Studium zu schicken.
Ja.
Und dann gab es eben auch noch andere Gesichtspunkte. Mädchen hätten ein Jahr in den Haushalt gemusst, um da die Pflicht einer Hausfrau zu erlernen.
Okay.
Das ist mir Gott sei Dank erspart geblieben. Meine Schwester musste das. Aber sie hat sich dann für mich eingesetzt, dass mir das eben erspart blieb.
Ah ja, cool.
Ja.
Schön. Und wie ging es dann weiter bei mir mit der Geburt?
Ja. Also wir haben uns riesig gefreut, die Geburt ist für alles komplikationslos und dann in den ersten Stunden, der Klaus sollte etwas trinken, die Schwester hat ihr Tee gegeben und der Tee, den hat er nicht geschluckt, der lief links und rechts zum Mund raus und da war der Verdacht, dass du irgendeinen Speiseröhrenverschluss hast da.
Okay.
Kam sofort in die Kinderklinik und da wurde dann festgestellt, Drama, dass du einen schweren Herzfehler hattest.
Ja.
Und ja, ich lag allein oben in der Frauenklinik, du da unten. Das war schon sehr schlimm. Und ich konnte auch nicht die ersten Tage zu dir. Und das ein sehr einschneidendes Erlebnis. In der dritten Nacht, als du da unten warst, bin ich nachts aufgewacht. Panik. Ich habe einen Altar gesehen und an dem sind die Kerzen verlöscht. Und irgendwie wusste ich, da ist jetzt was passiert. Ich war mir absolut sicher, dass irgendwas mit dir ist. Aber ich habe gedacht, ich kann doch nicht da unten in der Kinderklinik anrufen und fragen, die erklären mich ja für verrückt. Und dann habe ich in meiner Verzweiflung angefangen zu beten. Ich habe vorher auch gebetet, aber nie so mit dieser inneren Kraft und Bitte um Hilfe. Und habe dann an Worte meiner Mutter gedacht, die Mutter Gottes hilft immer, und habe ganz intensiv zu Maria gebetet. Frühzeitig bin ich dann zum Arzt und habe gesagt, was ist los? Es ist mir peinlich, aber ich hatte so einen schlimmen Traum. Und er war sehr aufmerksam. Wieso? Was haben Sie denn geträumt? Wann haben Sie denn geträumt? Und okay. An der Fragestellung habe ich schon gemerkt, hoppla, da war irgendwas. Und dann hatte er mir auch gesagt, was genau um die Zeit, ja sehr interessant, da erschrecken Sie nicht, es ist alles wieder in Ordnung, aber um die Zeit hatte Ihr Kind einen Herzstillstand. Und das Eigenartige an der Situation, wir haben dann später auch mit der Kinderschwester gesprochen, die hatte gerade frei, konnte sich in ihrem Schwesterzimmer ausruhen. Und da sagte sie dann hinterher, sie hatte das Gefühl, da kommt jemand, nimmt sie an der Hand und führt sie ganz gezielt an dein Bett. Und da hat sie gemerkt, dass du schon blau warst, hat sofort einen Arzt gerufen, haben reanimiert und da bist du quasi an Erbrochenem erstickt. Und ja, das hat mich halt gelehrt, dass Beten Kraft des Glaubens Wunder bewirken kann.
Und du hast ja vorher auch schon mal einen sehr interessanten Traum gehabt mit deinem Vater, gell?
Ja, das ist richtig. Den Mut, auf Träume zu hören, habe ich, glaube ich, durch eine Tante bekommen, die irgendwo so einen siebten Sinn hatte, auf Träume Wert gelegt hat und auch auf manche Dinge. Die waren einfach für sie Erlebnisse, die man beachten musste. Ja, und es war dann bei mir das erste Mal, mein Vater ist gestorben. Ich war 21 und es war ein sehr schlimmes Erlebnis für mich. Und ich habe ihn irgendwo nicht loslassen können. Nachgetrauert, ich wollte eigentlich, dass er zurückkommt. Und irgendwann träume ich dann nachts, das war so ein realer Traum, dass mein Vater an der Kellertreppe unten steht. Er hat sich gern im Keller aufgehalten, hat viel gemacht. Er war ja Sattler und begeisterter Hobbybastler.
Ja.
Und ja, der steht da unten und ich springe die ganze Kellertreppe mit einem Satz runter, fall ihm um den Hals. Ich spüre noch heute den Stoff von seinem Anzug und habe ihn halt festhalten wollen. Und dann, er hat immer zu mir gesagt, Mädler, darfst nicht traurig sein, mir geht's sehr gut und du musst mich jetzt loslassen. Ich finde keine Ruhe, wenn du dich nicht von mir löst.
Und da war er schon viele Jahre tot, gell?
Nein, Monate.
Monate.
Jahre nicht, aber Monate.
Genau.
Es hat damals schon mein ganzes Leben etwas durcheinander gebracht, dieses Erlebnis. Aber von da an, ich habe den Traum als real genommen, habe ich es auch geschafft, ihn gehen zu lassen. Und da habe ich eben gelernt, dass mir Träume helfen können.
Und glaubst du, dass Gott durch Träume redet?
Glaube ich.
Ja,
ich glaube das. Weil in der Zeit, wie du dann da warst und krank warst, da hatte ich ja wirklich oft Träume, die mich auf eine Gefahr hingewiesen haben. Am Anfang bin ich erschrocken, hatte Angst. Und dann habe ich gemerkt, ich muss keine Angst haben. Die zeigen mir einfach, pass auf in der Situation. Und es hat dir und mir, glaube ich, oft sehr geholfen. Und vielleicht sogar manchmal dazu beigetragen, dass nichts Schlimmeres passiert ist.
Wow. Ja, ich glaube, Gott wirkt schon auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und wenn man das lernt durch, durch Erfahrung, durch andere Leute, aber auch, was du vorhin gemeint hast, das Selbstbewusstsein, das du in der Praxis bekommen hast, wie du eine junge Mitarbeiterin warst, die Praxisleitung übernommen hat, da bekommst du auch ein Selbstbewusstsein zu sagen, ja, ich höre was und ich vertraue dann auch auf diese Stimme.
Genau, und das hat mich eigentlich durch mein Leben dann begleitet, Mut auch auf Dinge zu hören, die unwahrscheinlich klingen.
Die andere jetzt auch in den Wind schmeißen, wo andere sagen, oh, du bist eine
Genau.
Was bist denn du für jemand?
Ich meine, das sehe ich jetzt genauso, da greife ich jetzt ein bisschen vor. Das, was du jetzt machst, da gehört auch Mut dazu.
Danke.
Aber wenn man sowas missachtet, kann man vielleicht Dinge verpassen in seinem Leben. Also von daher finde ich es gut.
Schön. Und das dann auch für die Zuhörer. Ja, wenn ihr irgendwelche, ich glaube, was auch viel wichtig ist, dass man auf sein Bauchgefühl hört, wenn man ein Bauchgefühl hat und irgendwas Angst vor irgendwas hat, ist es auch oft so, dass dein Körper, dein Geist schon weiß, was richtig ist. Ich habe auch mal so ein Buch gelesen, da ging es um Entscheidungsfindung, wie man denn am besten Entscheidungen trifft. Und natürlich ist immer die angesagte Methode ist, dass man alles nachliest und Pro und Contra anschaut und sich alles aufschreibt. Aber da war ein Beispiel, dass ein Künstler wurde eingeladen, um eine Statue aus dem alten Griechenland anzuschauen, und die sah halt perfekt aus, war alles richtig. Und irgendwann hat er im Bauchgefühl dann so gesagt, das fühlt sich irgendwie falsch an, da fühlt sich was komisch an der Statue. Er konnte es aber nicht ausdrücken, und alle Tests, diese Ultraschall-Röntgentests, die dann die ganzen Wissenschaftler gemacht haben, die waren alle richtig. Und er hat gemeint, irgendwas im Bauch fühlt sich falsch an, er glaubt, es ist gefälscht, das Ding, er kann es aber nicht beweisen, kann es nicht sagen. Und dann am Schluss hat sich wirklich rausgestellt, dass es gefälscht war, das Stück. Und sein Bauchgefühl hat mehr Recht als die Computer und die Röntgengeräte, die das alles irgendwie nachforschen.
Ja, da stimme ich voll und ganz zu. Bauchgefühl, das habe ich, glaube ich, auch oft gemacht, dass ich mich da drauf verlassen habe. Aber sagen wir mal, auch bei Entscheidungen, wo man jetzt Mut dazu braucht, die jetzt nicht alltäglich sind, aber auch immer mit berücksichtigt, dass man keinen verletzt. Man muss schon immer dann auch Rücksichten nehmen. Es gibt ja Entscheidungen, die andere dann vor den Kopf stoßen. Und genau, das sollte man dann versuchen zu vermeiden.
Ja.
Und beten, drum bitten, da denke ich schon, dass der Heilige Geist uns hilft, wenn wir bitten, einen richtigen Weg zu finden, eine richtige Entscheidung zu treffen. Und das kommt nicht jetzt mit, also ja, da muss ich dazu sagen, das ist dann das Vater Unser, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dass ich dann aber auch zulasse, dass es nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, wünsche, sondern, und das habe ich oft genug erlebt, dass da eine Veränderung kommt, die besser war als die, die ich jetzt hätte getroffen. Und dass das, gut und wichtig ist, sich da leiten und führen zu lassen, Mut zu haben. Ungewöhnlichen Dingen.
Mut haben, auf sich zu hören, die durchzusetzen, sich leiten lassen und nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Ich muss auch sagen, das sind so zwei, drei Dinge beim Beten, die ich sehr gerne bete und sehr häufig. Einmal zum Heiligen Geist, hilf mir, die Erleuchtung zu finden, die Entscheidung, das Richtige zu tun. Und das zweite ist, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Mein Wille war ja viele Jahre, dass ich mich irgendwie reden wir ja später noch drüber, nach Amerika gehen, Business machen, MBA machen, Geld verdienen. Aber scheinbar war das nicht den Wille Gottes, der Gott mit mir vorhatte, weil ich habe es nie geschafft, viel Geld zu verdienen, habe nie meine Firma gegründet, bin aber nie erfolgreich geworden. Und vielleicht ist einfach Gottes Wille ein anderer Wille für mich.
Da fällt mir ein ganz gutes Beispiel ein. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Als Ministrant du warst schon Ministrant. Wir hatten einen sehr guten Freund, der Priester war. Zu dem komme ich dann später auch nochmal. Und der war für dich schon irgendwo Vorbild.
Ja.
Und du hattest gemeint, das ist auch mein Weg, irgendwann mal Priester zu werden. Das war mal eine kurze Zeit, eine Episode. Und da habe ich dir damals gesagt, wenn der liebe Gott es will, dass du das wirst, dann lässt er dich's wissen. Aber du musst es nicht jedem jetzt verkünden. Du hast es nämlich freizügig erzählt. Und da habe ich ein bisschen Bedenken gehabt, du kannst dich in eine Zwangssituation bringen, wo du dann vielleicht nicht mehr zurück kannst.
Ja.
Und da warst du dann auch still und warst dann sehr aktiv als Ministrant, Oberministrant.
Ja, ich glaube nicht, dass ich nochmal Priester werde.
Nee, das glaube ich heute auch nicht mehr. Und es war auch irgendwo halt die Vorbildfunktion von einer Person.
Ja, dem franziskanischen Partner. Gut, wie ging es dann nach der Geburt weiter mit unserer Familie?
Ja, nach der Geburt warst du natürlich erstmal wochenlang in der Kinderklinik. Es war wunderbar, dass du da warst, aber die Zeit war schon voller Sorgen.
Ja.
Immer Ängste haben müssen vor jeder Erkältung. Damals war die Medizin auch noch nicht ganz so weit wie heute.
Ja, 40 Jahren.
Ja.
41 Jahren.
Ja, bei jedem Infekt musstest du, bakteriellen Infekt, musstest du halt Antibiotika kriegen. Wir haben aufpassen müssen. Und dann wurde uns auch sehr schnell gesagt, dass du operiert werden musst.
Ja.
Aber du hattest nicht das nötige Gewicht. Das war so ein hartes Jahr, dir das nötige Gewicht anzufüttern. Du wolltest.
Wie schwer war ich bei der Geburt nochmal?
2460 Gramm. Ja. Also du bist als Frühgeburt, obwohl du schon von der Zeit her entsprechend gekommen bist, als Frühgeburt eingestuft worden.
Ja.
Und ja, du hast halt auch nicht viel zugenommen. Ja, jedenfalls dann kurz bevor du ein Jahr wurdest, da hat dann der Arzt gemeint, jetzt müssen wir aber operieren, weil du sonst einen Lungenschaden bekommen hättest. Die Arterie, die hätte sich mehr und mehr vergrößert durch den Druck im Herzen. Und da ist halt dann doch der Termin für eine OP ausgemacht worden. Ja. Du warst ein Jahr und dann sind wir nach Erlangen zum Operieren. Und es war sehr aufregend. Und dann, wie wir gedacht haben, die holen dich. Da kamen sie, um uns zu sagen, nein, Messerstecherei, Klaus, Operation muss verschoben werden. Ach, war das schlimm.
Das glaube ich.
Dann wollten wir dir nicht zumuten, tagelang im Krankenhaus zu bleiben. Die Atmosphäre war ja doch nicht so gut. Da hat man schon wegen drunter gelitten. Dann sind wir heim, aber das war unser Fehler. Bis wir dann den nächsten OP-Termin bekamen, das war sehr schwierig.
Okay.
Da haben wir dann gesagt, wir gehen nach England zum Operieren. Da hatten die dann gemeint, dann kommt Presse. Und das haben wir dann ein bisschen ausgenutzt, gesagt, ja, da gehen wir an die Presse. Und dann haben wir einen Termin für OP in Erlangen bekommen.
Doch, ja.
Ja, und ja, ich meine, es war natürlich schlimm, wie sie dich dann fortgefahren haben. Wir wussten ja die Einzelheiten der OP. Ja. Und während der Zeit der OP sind wir natürlich in die Kirche. Wir haben die ganze Zeit gebetet.
Schön.
Und es verlief alles bestens. Klar gab es noch hinterher so ein paar kleine Komplikationen. Und aber du hast dich prächtig entwickelt, von da an gut gegessen, zugenommen. Cool. Und warst viel befreiter als vorher. Man hat es dir richtig angemerkt.
Schön.
Dass da eine Last von dir, von uns allen fiel.
Cool. Und in Lourdes waren wir dann auch nochmal, gell?
Das war mein damals großes Versprechen. Wenn alles gut geht, wird unsere erste große Reise mit Klaus nach Lourdes gehen.
Und das ist ein Pilgerort in Frankreich.
In den Pyrenäen, und das ist bekannter Wallfahrtsort, Mutter Gottesort.
Kennen bestimmt viele.
Und das sind eben schon viele Wunder anerkannt und ich wollte mich einfach dort bedanken. Ja, und es war dann auch unsere erste große Reise, wie du 2 Jahre warst mit dem Wohnwagen über Paris, die ganze Atlantikküste runter nach Lourdes.
Schön.
Und ja, war ein tiefes Erlebnis auch.
Das glaube ich. Cool. Jetzt waren wir letztes Jahr zusammen nochmal in Lourdes, um quasi nach 40 Jahren Reise nochmal Jubiläum zu feiern.
Genau, hat Erinnerungen geweckt, aber es war Bestätigung, dass wir uns gut damals entschlossen hatten, die ganzen Dinge mit dir während der Erkrankung und
genau, das,
ja, dass wir viel Hilfe von oben bekommen haben.
Das ist dann so das erste Punkt, was wir vorhin ja besprochen haben, war Mut, auf sich zu hören, auf sein Bauchgefühl zu hören. Und das zweite ist dann auch Dank, wenn was gut ist, auch zu Gott zu gehen oder in dem Fall jetzt eine Pilgerreise zu machen, um sich zu bedanken für einen guten Verlauf. Das ist dann auch ein sehr christlicher Aspekt, gell?
Ja, doch. Das war uns damals allen ein Anliegen.
Schön. Gut.
Und dass du das jetzt eben letztes Jahr noch einmal gewollt hast, hat mich sehr gefreut.
Schön, ja. Und wie du hast schon gemeint, die ganze Familie war dann erleichtert, uns ging es allen besser. Ich hatte da auch mehr Energie, bin rumgerannt.
Genau, du warst dann schon ein kleines Energie.
Bin in die Schule gekommen.
Und ja, hast sehr viele Freunde gehabt in der Nachbarschaft. Und dann kam ja die Eva, deine Schwester, knapp 3 Jahre nach dir.
Ja.
Und ihr habt euch gut in Reichenberg eingelebt gehabt, Kindergarten, Schule. Und dann kamen schon die Pfadfinder.
Genau.
Und du hast da auch angefangen, Verantwortung zu übernehmen.
Ja.
Ministrantendienst, da hast du dich dann eingearbeitet.
Und so als Familie haben wir immer regelmäßig Gebete zum Abendessen, zum Mittagessen, Abendgebet. Das war immer schon sehr.
Ja, die Gebete haben dann schon dazugehört.
Ja.
Da haben wir. Also ich muss sagen, durch deinen Herzfehler hat der Glaube in unserer Familie erst einmal eine andere Bedeutung noch bekommen. Ja. Das war vorher so Gewohnheit und durch dich wurde es dann zur Überzeugung bei mir, muss ich sagen.
Erzähl doch noch mal ein bisschen mehr, das finde ich sehr spannend. Vorher warst du eher so, ja, du warst halt gewöhnt.
Der anerzogene Christ. Ich bin halt mit den Eltern in die Kirche gegangen, habe das dann schon für mich ja übernehmen können.
Ja.
Aber
eher so
nicht
passiv
so
ein bisschen.
Genau, nicht so aus eigener Überzeugung. Das hat sich eigentlich durch dich dann erst entwickelt.
Schön, das heißt, ja, Gott, wir haben ja vorhin gesagt, Gott spricht durch verschiedene Sachen und in diesem Falle hat dann diese schlimme OP und Krankheit eigentlich dazu geführt, dass du näher zum Glauben gekommen bist.
Ja, und du hast dadurch, glaube ich, auch einen besonderen Bezug zu Gott gefunden.
Ja.
Du hast einmal, da warst du vielleicht 8, 9 Jahre alt, zu mir gesagt, das hat mich erschüttert, Mama, eigentlich bin ich ganz froh, dass ich diese Krankheit durchmachen musste. Ich glaube, das hat mich näher zu Gott gebracht.
Oh, wow.
Ja.
So in jungen Jahren schon sowas erzählen.
Eine Tiefe.
Krass.
Und diese Tiefe, die hast du, glaube ich, ja irgendwo behalten.
Okay.
Ja.
Schön. Gut, und dann, ja, ging es weiter, Ministrant. Wie ging es denn dann so weiter?
Ja, Ministrant, dann kam ja das Gymnasium.
Ja.
Und da muss ich sagen, freue ich mich sehr, die Eva ist hier dann ja nachgegangen, für ein humanistisches Gymnasium entschlossen hast.
In Würzburg dann.
Ja. Und was ich dann erst so im Laufe der Jahre gemerkt habe, es war schon eine andere Ausbildung als in anderen Schulen. Die humanitären Gedanken, Menschlichkeit und so, die sind da schon ganz anders zum Tragen gekommen als in einer anderen Schule.
Okay.
Und es hat sich ja positiv, glaube ich, auf eure Entwicklung ausgewirkt.
Ja, finde ich auch. Ja.
Und da habe ich auch viel von euch übernommen. Ich hätte mir auch so eine Ausbildung gewünscht. Es war bei uns eben nicht so zeitgemäß, familiengemäß und so.
Ja, das hast du erwähnt.
Und ja, also hat auch mir einiges gebracht.
Schön, klasse.
Dann hast du ja deinen Ministrantendienst schon sehr ernst genommen.
Ja.
Wir hatten auch Spaß. Ich habe euch dann betreut bei dem Dienst. Wir haben auch viele schöne Unternehmungen gemacht, Fußballspiele und.
Ja.
Ja, und dann bist du irgendwann Oberministrant geworden und hast es auch gut geleitet. Und irgendwann an Ostern, das war dann für mich ziemlich plötzlich, von jetzt auf nachher, hast du gesagt, Mama, ich glaube, jetzt ist Schluss, ich will nimmer. Hast dann das Ministrantensein aufgegeben, Kirche gehen aufgegeben, war für mich am Anfang ein Schock, aber ja, man muss die Kinder ihren Weg gehen lassen.
Ja,
und beten, dass sie irgendwann wieder zurückfinden.
Schön.
Also das habe ich dann schon sehr viel gemacht, muss ich sagen. Das dann übergeben, wo meine Macht zu Ende war. Mein Einfluss positiv gemeint und negativ. Ich habe schon versucht, euch freiheitlich aufwachsen zu lassen, eigene Entscheidungen treffen.
Kann ich bestätigen. So von meinen Freunden hatte ich, glaube ich, eine der freiesten und liberalsten Familienprägungen, wo ich viel machen konnte zum Thema weggehen, trinken, abends ausgehen, andere Sachen machen. Da hatte ich schon sehr viel Freiheiten von euch.
Ja, und ich meine, das hast du dann später schon ausgenutzt, das Ausgehen und Trinken, aber du hast trotzdem nie deine Ziele aus den Augen verloren. Das hat mich immer beeindruckt von klein auf, wenn du was im Kopf hattest, du warst jetzt nicht ehrgeizig, du warst schon manchmal auch ein bisschen faul, was Schule anbelangt, aber du hattest ein Ziel vor Augen und das hast du verfolgt. Da könnte ich jetzt mehrere Beispiele aufzählen, aber mir fällt jetzt eins ein, Abitur, gefeiert bis zum geht nicht mehr, du solltest früh eine Arbeit abliefern und irgendwann um 3 Uhr nachts hast angefangen,
auszudrucken oder so, gell?
Ja, vielleicht auch noch zu überarbeiten.
Ja.
Aber du hast gewusst, wenn ich die Note erreiche, das genügt mir und genau das hast du erreicht. Du hättest besser sein können, aber ich habe gewusst, das genügt und damit komme ich durch. Und das war das eine Beispiel und das hast du ja dann oft. Du hattest dann eben nach dem Abiturstudium angefangen, hast Vordiplom in Würzburg gemacht und dann hattest du die Chance, mit dem Stipendium für ein Jahr nach Amerika zu gehen. Es hat dir unendlich gut gefallen da. Das Studium war bereichernder als hier.
Ja,
und du hattest dich dann entschlossen, drüben zu bleiben. Finanziell Riesenherausforderung, aber was macht der Klaus? Er sucht sich eine Arbeit, arbeitet halbtags und macht nebenbei noch ein tolles Studium. Also du hast dich da sowas von entwickelt. Es war beeindruckend. Ich war sehr, sehr stolz auf dich.
Dankeschön. Ja, ich muss sagen, so Amerika, Albany war schon eine meiner besten Jahre oder zwei Jahre. Es hat schon viel Spaß gemacht. Herausfordernd aber auch. Ja, ich bin an der Herausforderung gewachsen, aber es war einfach eine tolle Zeit.
Ja, und du hast damals erwähnt, es ist bei mir hängen geblieben, diese Professoren drüben, die kamen aus der Wirtschaft, die waren jung und haben euch sogar mit ausgenommen. Die haben euch auch außerhalb des Studiums Dinge des Lebens gezeigt.
Genau. Ja.
Und ja, also es war eine tolle Abschlussfeier dann. Klaus hat da so viele Freunde kennengelernt aus verschiedensten Ländern. Da halten die Bande heute noch manchmal bei manchen.
Ja.
Also es war schon sehr schön. Als er nach Amerika ging, hatte er eine Freundin in Deutschland. Die lange Trennung, das konnte eigentlich nicht gut gehen.
Ja.
Dann hat er in Amerika, hast du da jemanden kennengelernt, bist hängen geblieben. Und zum Abschied hast du da Fernanda dann ein Baby hinterlassen.
Genau.
Und da warst du dann schon sehr hin und her gerissen zwischen Deutschland.
Schwer.
Du hattest dann eine Arbeit in Deutschland angenommen.
Genau.
Und dann drüben saß die Fernanda mit dem Baby. Und nach einiger Zeit hattest du dich dann halt doch entschlossen, zurückzugehen. Ihr habt beide Verantwortung übernommen, hat mich unheimlich glücklich gemacht fürs Kind. Und ihr habt dann die Clara bekommen.
Genau. Eine Tochter bekommen und ja, dann, ich war weniger gläubig in der Zeit. Ich habe dann schon irgendwann ab und zu regelmäßig mit der Clara abends gebetet, aber ich würde sagen, da gab es so Phasen, wo ich, speziell wie die Clara noch ein Baby war, wo ich eigentlich keinen großen Bezug zu Gott hatte. Das kam jetzt irgendwie erst so die letzten paar Jahre hoch, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, da ist man auch so gefordert von Familie, Beruf und
allem. Ja, Beruf war stressig.
Dass man da gar nicht so viel die Zeit dazu hat.
Genau, ja. Und dann, wie die Clara so ein bisschen älter geworden ist, habe ich dann mehr mit Clara gebetet, abends mit meiner Tochter immer gebetet. Das war dann so, dann war ja auch dann sind wir nach England gezogen, dann kam ihre Kommunion.
Genau, hast du eine sehr gute Vorbereitung mit ihr gemacht.
Das war schön, ja.
Ihr seid auch viel in diese kleine Kirche bei euch da vorne gegangen.
Und du hast gemeint, mit der Clara konntest du auch, also mit meiner Tochter, mit deiner Enkelin konntest du auch immer gut über Gott reden, gell?
Ja, also das ist immer beeindruckend, wie offen Kinder für sowas sind. Das hat mich bei der Clara wahnsinnig fasziniert. Mit der konntest du stundenlang über den Glauben reden. Die war da so aufgeschlossen. Und ich glaube, das sind alle Kinder, die offen sind. Und ich finde es so schade, dass man das nicht mehr fördert. Aber ja, die Schnelllebigkeit bei uns kommt es, glaube ich, ein bisschen zu kurz, darauf einzugehen.
Zeit haben.
Ja, nee, aber das war schon bei der Clara und sie will auch heute noch. Sie steht zu ihrem Glauben, praktiziert zwar kaum noch Kirche gehen und so höchstens, um Freundinnen zu treffen, wenn sie hier ist.
Aber ja, der Glaube ist, wie du schon gemeint hast, Kinder haben Interesse, man muss es halt einfach ein bisschen fördern bei Kindern, das Interesse an Glauben. Ja.
Und was dann noch dazu kam, was ich auch sehr geschätzt habe, dass durch die Clara, durch eure Verantwortung als Eltern, die beruflichen Pläne in den Hintergrund getreten sind. Du hättest schon andere Dinge vorgehabt, aber durch die Clara und die Erziehung bist du dann da schon wegen ausgebremst worden. Und dann kam eben der Versuch mit England, oder?
Genau, dann sind wir nach England gezogen und ich habe dann aber schon auch viel versucht, mich selbstständig zu machen, beruflich, Veränderungen, was. Also erst habe ich gedacht, ich mache Karriere, dann habe ich ein Kind bekommen, dann war natürlich Familie angesagt, aber parallel schon noch ein bisschen Karriere. Und dann habe ich gemerkt, dass ich gar nicht so Spaß macht, für dann jemand anders zu arbeiten. Ich wäre gern selbstständig, ich wäre gern Entrepreneur. Habe immer versucht, meine Firma aufzubauen. Habe parallel die Clara genommen, habe quasi nicht gearbeitet. Meine Frau hat das Geld verdient. Und wie Clara dann früh in der Schule war und in England ging die Schule immer bis 3 Uhr, konnte ich dann immer an meinen eigenen Startup-Projekten arbeiten, was ich schon cool fand. Aber leider, und ich habe dann, irgendwann habe ich gedacht, ja, das Finanzielle, das wird. Und ich verdiene dann viel Kohle. Und das hast du ja auch schon gesagt, dass ich dann das Geld irgendwie immer schon das Ziel hatte, karitativ mich dann zu...
das wollte ich jetzt gerade bringen. Durch dein ganzes Leben zieht sich wie so ein roter Faden schon immer dein karitatives Denken.
Genau, also
Hilfsbereitschaft.
Also vielleicht noch ganz kurz zu erklären. Ich wollte schon ein Startup machen, viel Geld zu verdienen, aber nicht mit dem Ziel, das Geld auszugeben, weil ich Luxus und Verschwendung eigentlich überhaupt nicht mag, nie wirklich gemocht habe. Ich war immer schon sparsam, das kannst du bestätigen. Ja. Gell? Sehr sparsam. Aber ich glaube, ich wollte einfach Geld haben, um die Macht und Möglichkeit und Einfluss auf Leute zu haben mit Geld, um dann Gutes zu tun.
Und da hast du ja Projekte unterstützt. Ja. Indien mit diesen Unternehmen, mit den Kleinunternehmen.
Genau, ja.
Und dann in Afrika.
Ja.
Oder ich weiß nicht mehr, wie
Schwarz, die Organisation Schwarz-Weißer Verein.
Ja.
Oh, ja.
Und es war immer, irgendwo kam das immer zum Ausdruck, ich würde das und jenes machen.
Ja. Also das Keyword, das werde ich auch verlinken, das ist eine ganz coole Plattform, da kann man Geld investieren oder ja, man spendet das gar nicht, man investiert es eher. Das wird dann immer als Kredit an kleine Firmen, kleine, wie sagt man da,
Unternehmer
und hauptsächlich sogar Frauen weitergeben. Die können sich dann Materialien kaufen, Sachen kaufen, um eine kleine Firma aufzubauen, ein kleines Geschäft aufzubauen, Geld durch Geld zu verdienen. Also man hilft ihnen, das ist quasi so ein Business-Startup-Loan für kleine soziale Firmen und Leute, die sich selbstständig machen. Und die zahlen in der Regel das Geld auch zurück, wenn sie es schaffen. Das heißt, du bekommst das Geld zurück und kannst dann dadurch automatisch wieder über die Plattform in neue karitative Projekte entwickeln.
Ja, und da komme ich auch wieder drauf zurück. Ich denke, dass das, was du als Kind erlebt hast, dich da schon auch mitgeprägt hat.
Ja.
Klar, natürlich auch unser Leben, glaube, dass uns das...
Glaube ich auch, dass es sehr prägt.
Ja, und... was man so als Kind mitbekommt, ich denke, das verlässt einen auch nie. Egal, ob das jetzt was Positives ist oder auch negative Erfahrungen, ja, die Kinder machen müssen, die sind prägend fürs ganze Leben. Und
ich glaube, für die Zuhörer, wir haben vorhin drüber geredet, so der Altersdurchschnitt von den Zuhörern liegt hauptsächlich bei 30, Mitte, Anfang 30 bis Mitte 40. Von daher kann schon sein, dass einige Zuhörer selber jetzt Kinder haben, Kinder bekommen, drüber nachdenken oder junge Kinder haben. Und ja, wie wichtig ist es, dass man mit den Kindern drüber redet und sich da viel Zeit nimmt, weil die, die Sachen prägen sich schon ein, wie du gesagt hast. Gell?
Genau, Werte vermitteln, dann eben auch heutzutage wichtig, den richtigen Umgang mit Handys, mit den neuen Medien.
Ja.
Dass man das als Babysitter sieht, ist praktisch, gebe ich zu, habe ich auch schon gemacht. Wenn ich jetzt gerade mal dringend was machen wollte, Kind Handy in die Hand gedrückt, kleines Video angucken lassen, aber all das entsprechend. Also man kann sich da leicht überfordern. Und ja, das neben wichtig gesunde Ernährung, kann man den Kindern auch schon beibringen.
Ja.
Ja, auf Achtsamkeit, Rücksicht und so. Also erst einmal bei den Kindern und den Kindern das dann aber auch gleich vermitteln kann. Bei anderen anzuwenden. Kindergarten oder so.
Genau. Schön.
Solche Dinge grundlegen in den ersten paar Lebensjahren ist, glaube ich, unheimlich wichtig.
Ja, glaube ich auch. Cool. Ja, und wir möchten auch ein bisschen so über Persönlichkeitsentwicklung reden, gell? Wie siehst du denn einmal, wie sich meine Persönlichkeit verändert hat, aber auch jetzt, wie das interessant ist vielleicht für die Zuhörer, erklär doch mal, wir haben schon ein bisschen im Vorfeld über das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsveränderung geredet.
Ja, ja, da habe ich mir mal die Mühe gemacht. Das, klar hat man es irgendwo in der Erinnerung, aber wie haben dich andere gesehen? Da habe ich immer deine ganzen Zeugnisse und Bewertungen rausgesucht, Beurteilungen.
Ja.
Und da zieht sich durch die ganzen Jahre hindurch, dass du immer beliebt warst, dass die Lehrer dich geschätzt haben. Was mich manchmal auch gewundert hat deine Mitarbeit, die du da anscheinend in der Schule an den Tag gelegt hast. Also es kamen eigentlich nie Klagen.
Ja.
Du hast dich kontinuierlich weiterentwickelt und hast eigentlich da einen Grundstein gelegt für das, was du heute bist.
Ja. Und ja, ich interessiere mich sehr fürs Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, dass man sich weiterentwickelt, was du eigentlich auch immer magst. Du,
ja, ich gebe auch mit 70 nicht nach. Ich denke immer, man kann immer noch weitermachen. Und nicht aufgeben.
Das finde ich cool und das finde ich echt, das habe ich schon sehr Respekt, dass du in deinem Alter noch sehr kritikfähig bist und Kritik annehmen kannst und Feedback annimmst und dich durch veränderst und gut zuhörst. Ich glaube, das ist nicht oft der Fall, dass man so flexibel noch ist und so gut die Sachen annehmen kann.
Aber dann gibt es ein Lied, das kommt dann immer wieder hoch und ich denke, das passiert wirklich. Das heißt, immer beginne ich von neuem. doch immer falle ich zurück. Also man versucht sich zu verändern und merkt halt, hoppla, je mehr man weiß, eigentlich umso weniger weiß man dann letztendlich.
Ja.
Die Erfahrungen, die man macht, die lehren einen auch, dass noch viel Umfassenderes dazugehört, als das, was man so auf den ersten Blick sieht und als positiv empfindet.
Genau.
Und ich glaube, das haben auch viele Heilige gesagt, dass je weiter und je tiefer du einsteigst, umso weniger weißt du eigentlich.
Genau, also der Hintergrund ist, ich wollte eigentlich meine Mutter fragen, hast du denn irgendwelche Tipps für die Zuhörer, Sachen, die du jetzt gelernt hast? Oder eine interessante Fragestellung ist immer, was hättest du denn, Mama, gerne vor, sagen wir mal, 40 Jahren gewusst, wie du jung warst, wie du gerade deine Ausbildung fertig hattest, was du jetzt als 70-Jährige weißt, was hättest du denn gerne vor 50 Jahren gewusst als 20-Jährige?
Ja, ich hätte gern eher diese Glaubensgemeinschaft gefunden, in die ich dann irgendwann gekommen bin, wo wir vorhin schon gesagt haben, dieser Freund der Familie, ja, der Franziskanerpater, der hatte einen Bibelkreis und da bin ich irgendwann dazugekommen. Und da habe ich dann aus seiner Sicht einen Glauben vermittelt bekommen oder von ihm durch ihn Glauben vermittelt bekommen, der ganz anders war. Der war fröhlich. Wir haben neben Beten und Bibellesen haben wir gefeiert und einmal ein Glas Wein getrunken.
Ja.
Und es war auch manchmal ausgelassen, aber sehr schön. Und da hat man halt, habe ich halt gelernt, nicht nur ich, sondern alle Teilnehmer, den Gott, der unsere Kindheit begleitet hat, den musste man neu überdenken. Und auch so die Glaubensrichtung, die er mir vorgegeben hat, das hat für mich einfach gepasst.
Ja.
Ich bin, ja, ein Sonntag ohne Eucharistie ist für mich nicht so gut. Also ich vermisse das. Und auch diese Texte in der Kirche, an denen viele hängen bleiben, ich kann damit leben. Also mir geben sie was.
Die teilweise
diese
negativen
liturgischen Texte, die manche ja überhaupt nichts mit anfangen
können. Zum Beispiel,
können.
Ich kann mittlerweile gar nicht so mit anfangen. Wir sind einfach zu, wie sagt man da, so blindes Beten, wo du einfach wo du was betest, ohne wirklich nachzudenken und nur das.
Nee, das soll nicht sein. Also beten ohne nachdenken, das bringt nichts. Und jetzt noch einmal auf den Glauben, was bei mir im Moment auch so ein bisschen passiert, Altes Testament, also ja, ist auch nicht so meins.
Ja.
Jesus, ja. Neue Testament und dann Jesus sehen als das, was er uns vorgelebt hat.
Ja.
Das finde ich, ist erstrebens- und nachahmenswert. Aber ja, was die Kirche dann zum Teil daraus gemacht hat, dieser Zwang und der eben bis heute zum Teil noch anhält.
Genau.
Das ist oft, denke ich, nicht gerade wirklich in Jesus Sinn.
Ja.
Und da sollte man sich drum bemühen, persönlichen Weg, wie das der Klaus macht, und ich drücke ihm da die Daumen,
danke,
dass er vielleicht als Christ weiter macht oder welche Richtung er auch für sich findet.
Ja.
Die Schwester, die Eva, die ist zwischenzeitlich beim Buddhismus gelandet.
Ja.
Also jeder soll da seinen Weg finden und gehen. Und wie gesagt, das sage ich jetzt nochmal, wenn es als Christ ist, würde ich mich besonders freuen,
genau,
sehr freuen drüber.
Ja. Und um das nochmal zusammenzufassen, gerade was du gesagt hast, also ich wollte dich fragen, welchen Tipp würdest du anderen Leuten geben? Aber deine Antwort ist, jeder muss die Erfahrung selber machen. Und es geht auch, stimmt das? Das war so die, wenn man es kurz zusammenfasst.
Ja, jeder muss seine Erfahrungen selber machen. Von außen jemand überzeugen zu wollen, das geht überhaupt nicht.
Ja, finde ich auch.
Du kannst hinführen und kannst Blickwinkel öffnen, aber du kannst nicht für den anderen den Weg festlegen. Der denkt, empfindet ganz anders. Der kann aus einer Familie sein. Aber jeder ist eine eigene Persönlichkeit mit eigenen Erfahrungen. Und ja, jeder muss seinen Weg finden.
Schön.